Moin, Pam.
Hallo, good morning, Philipp. Wir sind hier in einer etwas ungewöhnlichen Umgebung hier.
Ja, wenn man sehen könnte, wo wir sind. Wir sind gerade in Göttingen und werden morgen einen nächsten Schritt der Coaching-Ausbildung für unseren Baustein gehen. Die Teilnehmer der aktuellen Ausbildung kommen morgen an. Wir sind heute schon angereist, einen Tag vorher an einem Mittwoch. Am Donnerstag kommen die Leute. Und ja, wir wollten die Zeit auch so ein bisschen nutzen, weil wir den ganzen Tag hier waren, einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Hanna ist auch noch mit im Raum. Sie wird stille Zuhörerin sein. Sie war ja auch schon bei uns im Podcast. Und
sie hat eigentlich das Thema schon ein bisschen gewünscht.
Ja, stimmt. Sie macht nämlich auch die Coaching-Ausbildung mit. Und ich glaube, Hanna, jetzt bin ich fast schon traurig, dass ich hier kein Mikrofon hingestellt habe, aber auf jeden Fall, glaube ich, findet sie es auch sehr hilfreich, über das Thema, über das wir heute sprechen werden, zu sprechen, nämlich, das nennt sich Spiele. Bevor wir da reingehen, Pam, ich weiß, du hast da sehr viel dazu zu sagen und es ist auch wirklich ein spannendes Thema. Ich frage dich, wo begegnen Menschen, die mit uns zu tun haben, das Thema Spiele? Wie kommen die in Berührung damit?
Also erstens kommen die in Berührung damit, ohne es zu wissen, weil alle Menschen spielen Spiele, genau wie alle Menschen einen Enneagramm-Stil haben. Aber bei uns kommen die werden es bewusst, die werden damit konfrontiert, dass die Spiele spielen, wenn die in die Coaching-Ausbildung sind. Weil das ist ein Teil, wir haben ja schon mal über Dramadreieck gesprochen, die Rollen im Dramadreieck, die Rette, Verfolger, Opfer.
Episode 68 war das.
Und diese Rollen spielen sind ein wichtiger Aspekt von, wie Spiele beginnen und die Rollen, die wir in Spiele einnehmen, unsere Lieblingsrollen, unsere Lieblingsspiele und auch unsere lieblichen Endergebnisse von Spielen. Also es ist alles das, was wir nicht so gerne hören. Es ist alles so ein bisschen gut eingeübt und unbewusst, aber auf eine unbewusste Art gewollt, dass wir die Spiele spielen.
Wir gehen da gleich nochmal tiefer rein und definieren das auch nochmal konkreter. Also wir sprechen erstmal darüber, was sind überhaupt Spiele, dann gucken wir, wie kommt es überhaupt zustande, was sind die Rollen, die du benannt hast, weil in Spielen gibt es Rollen. Und dann werden wir auch noch ein, zwei wahrscheinlich lebhafte Beispiele aus unserem Leben teilen, wie wir so Spiele spielen und mal gucken, ob sich da jemand wiederfindet. Ich glaube, es ist aber nochmal wichtig zu erwähnen, dass diese theoretische Einheit, die wir jetzt auch machen, also versuchen das ein bisschen lebendig im Podcast zu besprechen, aber wir haben immer wieder Feedback bekommen, dass diese, ja, ich sag mal, theoretischen Grundlagen, die wir machen im Podcast, dass die sehr gut angenommen werden. Und deswegen kam für uns die Idee auch so, ach, lass uns doch mal wieder irgendwelche Tools, kleine Themen, die das Bewusstsein stärken, ein bisschen neues Bewusstsein entwickeln. Deswegen haben wir die Spiele auch mit reingenommen, um ganz klar nochmal zu kommunizieren. Eigentlich ist das auch Theorieeinheit, die wir in der Coaching-Ausbildung so machen. Also es ist jetzt echt schon aus meiner Sicht ein richtiger Leckerbissen, der hier
also
im Podcast.
Ich würde sogar sagen, Tools, die uns ein Aha-Erlebnis vermitteln. Weil das tut es auf jeden Fall. Ich würde sogar an die Rollen, aber auch Spiele, wenn man sich damit auseinandersetzt und anfängt zu begreifen, oh ja, ne, ich spiele wirklich Spiele. Und welche Spiele mit wem und welche Spiele andere mit mir spielen oder spielen wollen, das sind schon sehr viele Aha-Erlebnisse.
Dann definiere doch mal bitte, was ist ein Spiel aus der Sicht, wie du es gerade beschreibst?
Also Spiele. Erstmal auf Englisch, Games People Play, eine Theorie von Eric Berne. Und das ist offiziell, ich lese es mal vor, offiziell, eine Definition, eine Serie von complementary, parallele, ulterior, offene und verdeckte Transaktionen, die führen zu einem klar definierten Ende, eine vorhersehbare Ergebnis, die meistens sich unangenehm bis schmerzhaft sich anfühlt. Mhm. Wenn wir das versuchen, ein bisschen einfacher auszudrücken.
Ja, bitte.
Es gibt eine Einladung, Also wir spielen unsere Spiele unbewusst. In irgendeiner Situation schicken wir eine Einladung oder wir willst du mich besuchen oder hast du Lust, etwas für mich zu machen oder kann ich für dich etwas machen oder wollen wir mal was besprechen? Also es gibt so viele Einladungen, Formen von Einladungen, die letzten Endes bekannt sind. Ich meine, ich glaube, eine von den gängigsten, auch wirklich humorvolle Einladung ist, Schatz, wir müssen miteinander reden. Schatz, wir müssen unbedingt ein Beziehungsgespräch führen. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, in sehr viel Prozent, sehr hohen Prozentzahl von diesen Gesprächen sind eine Einladung zum Spiel. Und unter Umständen will einer, zumindest der die Einladung ausspricht, ein eigenes Glaubensrolle bestätigt bekommen und den anderen wieder mal an die Nase binden, der oder die andere, wie die ihre Rolle spielen und wie das, wenn die sich nur ändern würden, anders und so weiter. Und dass das dann irgendwann zum ein schmerzhaften Ende oder ein unangenehmes Gefühl am Ende führen kann. Ich glaube, das kennen wir alle ein bisschen, oder?
Und dazu kommt ja aber, und das ist wirklich mit einem riesigen Ausrufezeichen, es ist ein komplett unbewusster Prozess. Also komplett kein unbewusst. Mensch denkt sich vorher, ich fange jetzt mal ein Spiel an. Also niemand. Wahrscheinlich erkennt man es auch erst, wenn es vorbei ist.
Ja.
Vielleicht, wenn man sehr, sehr viel Bewusstsein dafür entwickelt hat währenddessen. Aber manchmal erkennt man es auch erst 10 Jahre später, dass da Spiele gespielt wurden, die vielleicht immer wieder kommen. Ich würde es vielleicht nochmal so beschreiben, versuch's nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Ein Spiel ist die Möglichkeit oder der Versuch, etwas zu klären, irgendwie Kontrolle über eigene emotionale Reaktionen zu bekommen in Austausch mit einer anderen Person. Also ich brauche einen Spieler.
Ein Gegenspieler,
ein Gegenspieler.
Oder ein Mitspieler,
mit dem ich spielen kann, um wieder irgendwie das Gefühl zu haben, ich will hier was loswerden. Und die Person, bei der ich es loswerden kann, reagiert aber gar nicht so, wie ich es gerne hätte. Nämlich, ja, vielen Dank, lieber Philipp, du hast vollkommen recht, ich werde es nächstes Mal anders tun. Und die Person auf der Gegenseite reagiert mit ihren eigenen Themen, mit ihren eigenen emotionalen Reaktionen und daraus entsteht plötzlich irgendwann dieses Ergebnis von, oh, okay, ich dachte, das läuft anders am Ende.
Ja, und es gibt immer einen Überraschungsmoment. Also, wie gesagt, wir haben eine Einladung ausgesprochen, jemand hat die Einladung angenommen, beide fühlen sich erstmal wohl. Fühlt sich stimmig an, gut an. Obwohl, wenn man anfängt, Spiele aufzudecken, merkt man, dass da schon ein kleiner Moment ist von, so eine kleine Irritation, aber die nehmen wir normalerweise nicht wahr. Erst wenn wir anfangen, uns zu reflektieren zu den Themen, fangen wir an, diese kleine Warnung vorher. Eigentlich könnten wir jetzt gleich mal ein bisschen aufpassen. Gut. Ersten fühlen beide wohl, die spielen das Spiel ein bisschen zusammen, sprechen miteinander, was auch immer. Und dann kommt ein Überraschungsmoment und das könnte das, was du eben beschrieben hast. Es gibt einen Moment, wo man, oh, das habe ich nicht erwartet. Oh, was läuft jetzt?
Ich hätte gedacht, das läuft jetzt hier ein bisschen anders. So, ne?
Ja, man ist einfach überrascht.
Ja.
Und dann fängt man an, sich ein kleines bisschen angefasst zu fühlen irgendwie. Da fängt an, so diese emotionalen Kreislauf im Gange zu kommen. Und wir alle wissen, wie das funktioniert. Also der emotionale Kreislauf löst Botenstoffe im Blut, aber es löst auch bestimmte Gedankengänge aus. Es triggert bestimmte Glaubenssätze über uns oder über die anderen.
Episode 39 übrigens.
Ja. Und dann fängt das Spiel, es nimmt seinen Lauf, es ist lebendig, weil beide können diese Rollen spielen. Also der Wechsel der Rollen findet innerhalb dieses Spiels statt.
Lass uns nochmal ein bisschen strukturieren. Also erstmal, bevor wir kommen nochmal ein bisschen zurück auf die Metaebene. Warum spielen wir überhaupt Spiele? Und warum, ja, was ist der psychologische Hintergrund da?
Also wir spielen Spiele, weil es psychologisch sicherer ist. Wir brauchen nicht in die Gefühle und in diese tieferen Ebenen hineinzugehen, die für uns psychologisch zu herausfordernd wären. Es ist einfacher, ein Spiel zu spielen. Es bringt intensive Kontakt, fühlt sich wie Beziehung an, Intensität in Beziehung, fühlt sich wie Intimität an, obwohl es nicht ganz das ist. Also es ist eine sichere Ebene, wo wir Intensität erleben, im Umgang mit anderen, mit den anderen Menschen, mindestens eine. Und wir müssen aber nicht unsere eigenen psychologisch gefährlichen Gebiete betreten.
Also wir bleiben eigentlich auch so, obwohl wir sagen, wir wollen was klären und irgendwie uns aussprechen, vielleicht, also vielleicht ist es ja auch ein anderes Spiel, aber prinzipiell der Versuch, irgendwie da irgendwas mit einem anderen Menschen zu klären, eigentlich bleiben wir geschlossen und sind gar nicht so aufnahmefähig, wie wir vielleicht denken, dass wir es in dem Moment sind.
Ja, und ein Spiel beginnt erstens aus dieser Rolle, aber es beginnt irgendwie aus einer kindlichen Haltung. Also ist der erwachsene Ich, wir sprechen über den erwachsenen Ich in Transaktionsanalyse, in unserer Coaching-Ausbildung. Das ist ein Teil in uns, der sehr rational und alles aufnimmt und bewertet und wie ein Computer verarbeitet und gibt eine ordentliche Antwort auf etwas. Wir brauchen jetzt keine Spiele zu spielen. Wir brauchen keine Rollen einzunehmen. Wir können eine offene, ehrliche, authentische, wahrhaftige Antwort geben. Und diese erwachsene Ich ist ausgeschaltet. Und das heißt, Spiele werden gespielt, so eine Art Ersatz für Problemlösung. Es fühlt sich an, als wenn wir vielleicht gleich irgendein Problem lösen wollen. Es fühlt sich an wie Aktivität, aber im Grunde ist es eine Art Agitieren. Es ist so emotional, psychologisch agitieren, ohne die tatsächlichen Themen, die nötig wären, zu begegnen, zu reflektieren. Das macht es psychologisch sicher, macht es aber auch komplett Energieverlust und sinnlos im Sinne von ein Problem lösen. Es tut nichts, um das Problem zu lösen.
Ja, das ist interessant. Also ich greife mal ein paar Worte raus. Also wir versuchen, Intimität herzustellen. Ich bleibe einfach mal. Oder wir machen es anders. Wir machen mal ein Beispiel für ein Spiel. Ich glaube, dann wird es viel verständlicher, was da überhaupt passiert. Kannst du klassische, jetzt vielleicht noch nicht unser persönliches, aber klassische Spiele, die wir spielen. Da gibt es ja auch so schöne Namen dafür.
Ja, also ich kann ein paar Namen von Spielen, aber dann würde ich auch wirklich vielleicht von mir auch etwas sehen.
Ja, oder so, ja.
Also wir haben ja Spiele aus einer Opferposition und das würde so, wir nennen es, warum muss mir das immer passieren? Warum möchte ich es immer alleine machen? Warum hört mir keiner zu? Warum kann ich nie meine eigene Grenze, warum kann ich nicht Nein sagen? Warum kann ich nicht meine eigene Grenze vertreten? Warum habe ich keine eigene Position? Warum werde ich nicht respektiert? Also wir haben endlose Sätze, die eine Opferposition bestätigen. Dann gibt es die Retterposition. Und das ist eine Haltung, wir stellen uns über die anderen. Und dann gibt es das, ich will dich doch nur helfen. Na, was wärst du ohne mich? Ich kann, komm, lass dich doch unterstützen. Ich sehe, was du brauchst. Ich sehe, ich kann dir das doch geben. Und dann gibt es die Verfolgerposition. Und das ist immer mit einem gehobenen Zeigefinger. Ich bin okayer als du. Dann kommt noch ein bisschen Wut dazu. Und dann sage ich dir aber, wenn du nur, und du kannst es nie, und nie kann ich mich auf dich verlassen, schon wieder zu spät, hast du schon wieder vergessen, kannst du nicht einmal was richtig machen, kannst du nicht einmal, also die Stimme und die erhobene Stimme und Zeigefinger in der Stimme sagt schon, dass wir in einer Verfolgerposition sind. Und es gibt die klassischen, wenn du Auto fährst mit Leuten, die klassischen, wie ist ihre Meinung über Autofahrer, über Frauen, über Fahrradfahrer, über Fußgänger, über Kinder. Also man hört diese Vorurteile in der Stimme, man hört, wie die ganz schnell so eine Art Verfolgerstimme bekommen und man weiß, dass den Satz gilt immer, also die blöden Autofahrer oder die blöden Fahrradfahrer oder. Und man weiß einfach, dass in diese verschiedenen Rollen, also erstens können wir sie alle. Wir sind mit allen Rollen unterwegs, aber wir wissen auch, dass eine von diesen Rollen, also Opfer, Retter, Verfolger, eine von diesen Rollen ist schon unsere Lieblingsrolle. Und wir wechseln die Rollen mitten im Spiel und am Ende landen wir mit unserem Lieblings, ich sag mal, schlechtes Gefühl oder Maschengefühl. Es ist nicht ein echtes Gefühl, es ist der Ersatzgefühl, weil es psychologisch sicherer ist. Zum Beispiel Leute, die nicht wütend sein dürfen, sind am Ende traurig und fühlen sich klein. Schmerz. Oh, arme ich. Aber wir wissen von unserer Arbeit mit den drei Zentren, wie gut es tut, dass jemand einfach mal einsehen kann, eigentlich bin ich richtig wütend. Das echte Gefühl ist Wut, aber die kann unter die Traurigkeit sein. Wenn es richtig gut ist, am Ende hat man Lamentieren. Oh, die machen das immer so mit mir. Und oh, lamentieren, das kann anderen sehr nerven. Und lamentieren ist ein sicheres Zeichen, dass ein bisschen Wut da ist, aber darf nicht oder es ist nicht psychologisch nicht sicher. Aber wenn ich so eine Art, es ist nicht wirklich Tränen, es ist nicht wirklich traurig, aber lamentieren, finde ich, beschreibt es ganz gut, dann wissen wir, dass da schon einiges Bauchenergie darunter ist, die eigentlich mal leben will. Wir sagen über Spiele, the aim of the game is in the pain. Also das Ziel des Schmerzes, das Ziel des Spieles ist am Ende dieses Maschengefühl, schlechtes Gefühl, den Schmerz zu haben. Und es klingt, wie können wir so blöd sein? Wie kann es angehen, dass wir solche Spiele spielen? Aber wie gesagt, wir spielen sie alle. Also wenn ich mich jetzt als Enneagram-Stil 2 nehme, ich sag ein und dann du vielleicht.
Ne? Ja, können wir so machen.
Also Enneagram-Stil 2, wir haben Verführung. Das ist ein Spiel und wir haben einfach von vornherein immer so ein bisschen das Gefühl, wir müssen gut ankommen, wir müssen die Leute ein bisschen charmen, ein bisschen bezirzen, also irgendwie gemocht werden. Das ist sozusagen der Eingangstür für uns. Und wenn eine Situation ein bisschen unsicher ist, dann ist das, was online kommt. Und dann sind wir super freundlich und bieten uns irgendwie an, vielleicht zu unterstützen, zu helfen, was auch immer. Und dann nehmen die auch noch an. Oh, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte für mich einen Abend alleine verbringen und ich wollte jetzt nicht mit jemand anders und dann noch auf den Drink und vielleicht tanzen oder irgendwas. Und dann gibt es dieses Gefühl, oh, jetzt bin ich aber gefangen und jetzt muss ich etwas tun, was ich eigentlich gar nicht will. Nur weil ich angefangen habe mit so ein bisschen Verführung. Und dann gibt es dieses Wechsel, wo ich merke, eigentlich will ich das gar nicht. Und es ist meine Zeit oder meine Energie, was auch immer. Und dann am Ende muss ich jemand meistens ein bisschen Korb geben oder ein bisschen Grenze geben. Und dann habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich mich so selbstsüchtig und gemein vorkomme, dass ich jemand jetzt ablehne. Vorher habe ich nun sozusagen, ne, lass uns mal Kontakt haben. Und jetzt plötzlich verletze ich sie auch noch. Und der andere fühlt sich natürlich nicht besonders glücklich, der oder die andere, weil die haben das Gefühl, komm, spiel mit mir, lass uns Zeit zusammen verbringen und plötzlich kommt ein Nein.
Wie passt es zusammen, dass du, also ich höre ja immer wieder von 2ern dieses, ich weiß eigentlich gar nicht so 100%ig, was ich will und sobald ich mit anderen Menschen zusammen bin, bin ich so viel auf bei der anderen Person und bei der Erfüllung irgendwie deren, was gebraucht wird,
Agenda, ja.
Dass ich selber gar nicht merke, oh, das will ich ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Wie passt es zusammen, diese Einladung, wir machen heute Abend was, aber dann plötzlich, oh, ich will es ja eigentlich gar nicht.
Ja. Wie passt es zusammen?
Ja, weil normalerweise kenne ich es ja von 2ern dieses, ach, sobald ich mit der anderen Person bin, ist es ja gar nicht da, dieses, ich will das eigentlich gar nicht.
Ja, also ich glaube, da sprechen wir vielleicht ein bisschen über, also die 2er haben schon irgendwo auch ein eigenes Agenda, ne? Die sind es nicht bewusst im Kopf. Es ist etwas, was automatisch abläuft. Aber wenn so ein Bauchgefühl, ein Körpergefühl einfach da ist, ich will meine Ruhe, ich will allein sein, ich will das machen, was ich möchte und ich zum Beispiel nicht mehr reden müssen, dann will ich das aber auch nicht mehr reden müssen. Doch, das gibt es.
Ja?
Ja, das gibt es. Okay. Wenn man sehr viel geredet und man kann sich in den Mittelpunkt stellen und man kann sehr viel reden, auch tiefe Unterhaltung und ist alles gut. Aber es gibt halt einen Punkt, wo es genug ist. Und dann gibt es dieses Bedürfnis, einfach allein zu sein. Und das ist dann schwierig, weil man sich meistens so hineinmanövriert hat, dass mindestens eine andere Person, wenn nicht noch mehr, erwarten etwas von dir, weil hast dich irgendwie halb angeboten. Wie gesagt, Verführung ist eigentlich nur das Ziel, sehe mich, hab mich lieb, hab mich gern, ne, wir können irgendwas zusammen machen, wir können irgendwie Zeit miteinander gerne zusammen verbringen. Das ist so ein bisschen das Ziel von Verführung. Und dann dieser Überraschungsmoment und dann eben, wie gesagt, am Ende. Und es ist ein unangenehmes Gefühl am Ende. So, das war so mein Spiel. Und wie ist es bei dir, Philipp?
Ja, ich weiß, also Jetzt kann ich gar nicht sagen, ob das ein ganz klassisches Dreierspiel ist. Ich könnte vielleicht auch eins auspacken, aber was ich auf jeden Fall sehr gut von mir kenne, ist dieses Ich muss es alleine machen Spiel. Weiß nicht, ob das so einen Namen hat, aber so nenne ich es jetzt gerade. Ich muss es alleine machen bedeutet, ich bin mit einer anderen Person in Kontakt, die irgendwie begeistert, unterstützen will, Begeisterung hat für ein bestimmtes Thema, irgendwie sagt, ja, ich würde gerne irgendwie da was machen, hier was machen oder vielleicht auch gar nicht anbietet, sondern ich frage die Person, könntest du mir vielleicht hier helfen, da helfen, irgendwas für mich tun? Und dann nehme ich mir sehr viel Zeit dafür, denke mich da ein, bin in Beziehung mit der Person, versuche sie ein bisschen zu motivieren, dass es funktioniert und dass dann auch, dass wir vom gleichen Ergebnis sprechen, ne? Was wollen wir damit irgendwie machen und was soll dann das Ergebnis sein, wann bis wann, also wirklich da viel Grundlage zu schaffen. Und dann kommt der besagte Moment, wo das Ergebnis an mich herangetragen wird. Und ich bin nicht ganz so begeistert mit dem Ergebnis. Das hat dann vielleicht gar nicht unbedingt mit der Kompetenz der anderen Person zu tun, sondern einfach mit meinem Anspruch, der meistens extrem hoch ist und so ein bisschen mein Bild, das ich habe, soll auch erfüllt werden, was ich sehe, was getan werden sollte. Mhm. Und dann kriege ich das Ergebnis und denke mir so, oh, das ist aber nicht ganz so, da ist jetzt... Also entweder ich fange jetzt von vorne an oder muss jetzt viel Zeit nochmal investieren, um einen geringen Teil von dem, was die Person gemacht hat, nochmal neu zu machen. Und ich denke mir so, oh Gott, ja, da hast du wieder das Spiel gespielt. Ich kann jemanden fragen und am Ende mache ich es halt alleine, weil es ist nicht so, wie ich es gerne hätte.
Was ist das Gefühl am Ende? Das interessiert mich gerade. Also am Anfang mit jemandem sprechen, mit jemandem einladen, etwas zu machen. Wie ist da das Gefühl?
Ja, das ist energetisch, Begeisterung, Motivation.
Die Kreativität läuft.
Ja, Kreativität, Inspiration, gemeinschaftlich, Beziehungsgefühl. So, wir machen was zusammen und schaffen was Neues, Innovation. Also da ist ganz viel so drin in dem.
Und was ist der Überraschungsmoment? Was passiert da?
Meistens der Überraschungsmoment, entweder das noch nicht, also so nach dem Motto, es wird vielleicht auch manchmal gar nichts geliefert. Also manchmal sind es ja auch Sachen so, ich habe es nicht gemacht oder oh, ich brauche noch mehr Zeit. Oder also, dass das der Überraschungsmoment ist. Also es wird nicht eingehalten. Oder es ist einfach das Ergebnis, das geliefert wird, ist weit unter dem, was ich eigentlich gehofft habe, dass es ist. Und mein Glaubenssatz ist dann meistens entweder ich peinige mich selber und sage, oh, ich hätte es viel präziser machen müssen und denen alles vorkauen müssen und ich hätte es richtig aufschreiben müssen, was sie zu tun haben, damit wir beide über das Gleiche gesprochen haben. Also
du verfolgst dich selber so ein bisschen.
Ich verfolge mich selber. Oder ich tatsächlich denke mir einfach, ja gut, also wieder mal jemand, der nicht das hält, was er verspricht. Also das kann auch sein.
Und wenn man genau hinguckt, ich finde es so interessant, wenn wir diese I'm okay, you're okay mal angucken, das Gefühl am Ende ist, I'm okay oder I'm not okay? Also beides hast du eben beschrieben.
Ja, es kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie wichtig gerade das Thema ist und ich damit als nächstes weitermachen muss. Ja. Also wenn ich es wirklich jetzt brauche und morgen brauche und damit weiterarbeiten muss und das ist essentiell wichtig, dann ist es meistens ich bin okayer als die andere Person, weil ich weiß ja, wie es richtig ist. Ja. Aber wenn es jetzt nicht ganz so einen Stellenwert hat und das ist irgendwie so nice to have oder vielleicht nicht ganz so wichtig, dann ist es I'm not okay, ich habe es nicht richtig gemacht und ich hätte es denen besser sagen sollen. Mhm. Und ich habe es schlecht irgendwie angeleitet oder alles Mögliche.
Ja, ja. Und das Interessante ist, ein Spiel spielt sich immer gleich ab, auch wenn die Einladungen unterschiedliche Themen sind, in unterschiedliche Situationen und so weiter. Aber letzten Endes könnte man sagen, am Anfang von dieser Einladung, jemand macht was für dich, könntest du eigentlich von Anfang sagen, das wird nichts, weil mein Spiel wird spielen und am Ende fühle ich mich schlecht und es ist nicht das, was ich wirklich möchte.
Klar, klar. Das habe ich aber auch erst verstanden, Pam, seit ich über Spiele weiß. Also für mich ist die Erkenntnis, dass es ein Spiel ist und welches Spiel ich spiele. Ich meine, ich war ja auch in der Coaching-Ausbildung und wir haben ganz aktiv gearbeitet mit der Frage, welches Spiel spielst du?
Ja.
Schreib mal ein paar auf, du hast bestimmt nicht nur eins.
Ja.
Und ich habe
bestimmt nicht.
Und ich habe gemerkt, oh, ich habe ja wirklich ein paar und das spiele ich schon sehr wiedererkennbar häufig.
Ja. Und hast du eine Lösung dafür in irgendeiner Form gefunden, worauf du achten kannst, damit du nicht die Einladung ausschickst?
Ja, total. Also, also die Einladung, glaube ich, schicke ich trotzdem aus, aber ich glaube, ich lade komplett anders ein. Mit viel mehr Information, viel mehr Struktur, auch viel mehr, was bedeutet es für die Person? Willst du das wirklich? Also wirklich die.
Du überprüfst,
Ich überprüfe deren Bauchzentrum und deren Bereitschaft machst du auch mit.
Ja.
Also und zwar auch auf dem Level, wo ich den Anspruch habe und nicht auf dem, ja, ich mache mal ein kleines bisschen so, 10 Minuten setze ich mich hin, sondern für meine Verhältnisse, ich setze mich mal 1-2 Tage hin und mache das, zum Beispiel. Also wenn ich denke jetzt gerade an ganz bestimmte Situation. Das ist, was ich jetzt sehr stark überprüfe. Und dann eben sage, okay, nee, dann passt es nicht gerade bei dir und dann entweder suche ich jemand anders oder irgendwie mach's selber oder am Ende des Tages bleibt es oft dabei, dass der Glaubenssatz interessanterweise wird trotzdem oft bestätigt mit, ich muss es alleine tun. Das wird trotzdem oft bestätigt. Nur diese ganze emotionale Reaktionskreislauf, der innerhalb von so einem Spiel und über mehrere Tage, Wochen, Monate ausgeschüttet wird, der ist natürlich wesentlich weniger.
Ja. Und passiert es manchmal, dass du es auch mit jemand anders machen kannst und das wird auch gut?
Manchmal.
Ja.
Aber ich bin sehr vorsichtig, jetzt Ja zu sagen.
Ich finde es wichtig, manchmal, dass wir erkennen, dass dadurch, dass wir die Spiele aufdecken und Wege finden, damit aufzuhören, zumindest wir übernehmen die Verantwortung, für unser Anteil eine Einladung rauszuschicken. Mhm. Die für uns am Ende dieses schlechte Gefühl am Ende produzieren kann.
Ja.
Ich kenne das ja von mir. Ich meine, ich will dir ja nur helfen. Das ist ein klassisches Retterspiel. Ich will dir ja nur helfen.
Ja.
Und wir alle wissen, dass wenn jemand Hilfe anbietet und jemand es nicht haben will, dann ich will ja nur helfen, ist ein Beziehungsangebot, eine Einladung zur Beziehung. Na, hab mich doch lieb. Hab Beziehung mit mir, weil ich so nett bin und dir helfen will.
Ja.
Und wenn da sozusagen erstmal Hilfe angenommen wird und dann gibt es so einen Wechsel, entweder, was ich sehr häufig kenne, man bietet bestimmte Hilfe an, die setzen es aber mitnichten um, da passiert gar nichts oder was ganz anderes. Das heißt, das, was ich gesagt habe, was hätte Wirkung haben können, wird nicht umgesetzt. Und dann gibt es diese Irritation und Wechsel und so weiter. Und es könnte, also früher auf jeden Fall, dass ich noch mehr versuche zu helfen, also noch so ein Nachlege mit meinen Ratschlägen oder was auch immer, wie die Hilfe aussieht. Und das nervt der andere Person. Am Ende habe ich eine richtige Ablehnung vielleicht, so richtig eine schmerzhafte Beziehungserfahrung.
Ja.
Und oder der andere geht in Opfer und ich kann mich nicht verändern, ich schaffe es nie und so weiter. Und heute kann ich schon sagen, also erstens kenne ich das Spiel sehr, sehr gut. Zweitens weiß ich, dass das ein Spiel ist, die mir nicht gut tut und die anderen auch nicht gut tut. Und trotzdem kann es losgehen, wenn jemand anders mich um Hilfe bittet. Dann kann es schon mal losgehen. Ich nehme es an. Aber dann ich überprüfe das, was du auch gesagt hast. Ich überprüfe, ist es jetzt tatsächlich. Willst du mir nur erzählen oder willst du auch von mir was hören? Also ich überprüfe, was wollen die hören. Und was ich merke ist, ich kann es lassen, wenn es so einen Austausch gibt und wir reden über etwas und die können vielleicht was machen und dann passiert es nicht. Ich kann das lassen bei der Person. Wir sind alle auf dem Weg und wir müssen nicht alles, Rome wasn't built in a day. Also wir können mal was verändern, aber auch nicht. Beides ist möglich. Und ich kann es wirklich bei der anderen Person lassen. Also ich lasse die Verantwortung dafür, dass ich da drüben sich was verändert. Mhm. Also Hilfe muss ja irgendwie Wirkung haben und du musst sehen, dass da sich was verändert. Das brauche ich nicht mehr. Also ich kann so ein bisschen die Einladung, kann mit umgehen und dann am Ende, es ist, wie es ist.
Was mir auffällt ist, und ich glaube, es gehört auch noch zum Spiel dazu, also dieses The aim of the game is in the pain, also und du sagst ja immer, beide sind am Ende des Tages mit einem schlechten Gefühl. Also das gehört, das
ist ein sehr bekanntes schlechtes Gefühl.
Eine Charakteristik des Spiels ist, dass beide ein schlechtes Gefühl am Ende haben. Also man könnte auch sagen, es, um das Bewusstsein zu schärfen, ich merke, ich spiele ein Spiel, wenn beide ein schlechtes Gefühl haben. Oder umgekehrt, wenn ich merke, beide haben ein schlechtes Gefühl, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass da ein Spiel gespielt wurde. Mhm. Und was ich glaube, was zu dem Spiel noch dazugehört, ist so, also ich glaube, meinen Schmerz hat man jetzt gehört, was mein Schmerz ist. Also nämlich ich, in Anführungsstrichen, ich muss ausbaden, was die andere Person nicht richtig gemacht hat. Mhm. Ich muss jetzt meine Zeit dafür opfern, was ich hätte nicht machen müssen. Ich mache noch eine Nachtschicht dazu oder was auch immer. Wie oft ich nachts wirklich mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe, weil ich eben genau das Spiel gespielt habe.
Da kommt mich, auch so ein bisschen Verfolge durch.
Ja,
und dann
mich,
stimmt, sehr
genau,
schön,
aber
sehr
auch
schön.
Opfer, oh, ich bin jetzt wieder hier, der das letzte das Licht
Mitternacht
ausmacht.
Mitternacht ganz alleine,
ja,
dann ist Opfer ganz gut.
Ich habe auch schon mal in meinen Geburtstag reingearbeitet, also 12 Uhr nachts mein Geburtstag und ich sitze also alleine in der Agentur. So, also es gab so viele Momente, wo ich mir denke, ach, nachträglich, ne? Ach, was für ein schönes Spiel du gespielt hast. Und dich dann richtig schön selber mitleidet. Ich habe in meinen Geburtstag reingearbeitet und es dann noch Freunden erzählen. Ach, ich bin ja so ein armer Typ, ich habe in meinen Geburtstag reingearbeitet. Also, es ist schon faszinierend. Und was ist der Schmerz bei der anderen Person? Ich glaube, der ist gar nicht unmittelbar sichtbar, weil zum Spiel gehört bei mir tatsächlich, dass ich dann einfach nur sage, ja, super, vielen Dank. Hier vielleicht noch eine Kleinigkeit, da vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich mach's jetzt weiter. Passt erstmal so. Und dann kommt, ich melde mich einfach nie wieder bei der Person, weil ich quasi innerlich enttäuscht wurde. Die haben das nicht hingekriegt. Die braucht man ja nicht mehr fragen, weil da kommt ja eh dann nichts bei rum. Also, ne, also wirklich richtig böse Glaubenssätze dann auch der Person überstülpe. Und dadurch, dass ich mich nie wieder melde oder nie wieder sage so, ey, übrigens danke und vielleicht an dem und dem Punkt hätte es mir mehr geholfen, wenn XYZ und dann wirklich so ein authentisches, ehrliches Gespräch darüber zu machen, was mir jetzt geholfen hat, was nicht und ob es für sie okay ist, wenn ich nochmal auf sie zukomme und ob, ne, Feedbackgespräch und so, das mache ich alles nicht. Ich bleib einfach komplett bei mir, suhle mich in meiner schönen Welt von Glaubenssätzen und die andere Person ist zumindest bei, kann ich die fragen, mich zu unterstützen, nicht mehr Teil meines, also ich würde die nicht mehr anschreiben. Und ich glaube, dann kommt irgendwann wahrscheinlich auch von der Person, von der anderen Person das Gefühl von, okay, weil die sehen ja oft dann auch, was dann am Ende daraus geworden ist, von dem Ergebnis und die denken sich dann auch wahrscheinlich, okay, also das sieht jetzt gar nicht mehr so aus wie das, was ich gemacht habe. Was hat er da alles geändert? Nämlich so ziemlich 80%. Warum informiert er mich nicht darüber? Das ist ja auch immerhin meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Also
absolut.
Da kommt dann bestimmt auch ein Gefühl von,
Ja. Das klingt so, als wenn das Spiel auch ein Hauch von Kooperation braucht, irgendwie auf der ganzen Linie. Ne? Das könnte sein, dass es ein Teil der Lösung ist. Also wir wiederholen. Spiele beginnen mit einer Einladung. Es gibt einen Überraschungsmoment. Wenn man das Spiel zu Ende spielt, dann landet man in ein sehr bekanntes, schlechtes Gefühl. Das ist betont, sehr bekanntes. Es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Und je mehr man sich mit Spielen auseinandersetzt, je mehr man lernt, die zu erkennen, umso mehr merkt man, wie bekannt das Gefühl ist, die man immer wieder, wo man sich immer wieder selber letzten Endes hinein manövriert. Spiele haben eine Wirkung im Sinne von Intensität, psychologische Intensität mit anderen Menschen. Also es fühlt sich an wie echte Beziehung, wie Intimität, ist es aber nicht. Mhm. Es ist, um eine psychologische Ebene zu beschützen. Da müssen wir dann nicht hingehen. Und es ist komplett unter Ausschluss von der Erwachsene-Ich, also das Teil, was wir eigentlich brauchen, sollten vielleicht als erwachsene Menschen, um Probleme zu lösen. Und es ist absolut aussichtslos, dass wir damit ein Problem lösen können. Das wird durch Spiele nicht passieren.
Das ist die perfekte Zusammenfassung. Ich würde aber gerne noch bei Intimität wirklich nochmal reingehen, weil ich finde, das ist echt ein essentieller Punkt. Was wir mit Intimität nämlich meinen, ist auch Kreativität, Innovation, wirklich Lebendigkeit, was Neues zu schaffen. Also Intimität, so wie wir es lernen und verstehen, hat nämlich ein Gefühl von, ich zeige mich offen und verletzlich. Habe Souveränität zweiter Ordnung, was Tilman Metzger immer so großartig erklärt. Also ich kann meine Fehler eingestehen, ich kann offen kommunizieren, was das Thema ist. Und diese Intimität schafft komplett neue Worte, komplett anderen Diskurs, eine komplett neue Ehrlichkeit. Wenn ich zum Beispiel einfach kommunizieren könnte, weiß jetzt nicht, ob ich so kommunizieren würde, aber jetzt ganz frei rausgesprochen, jemand gibt mir dieses Ergebnis und ich äußere nicht nur das, was innerlich in mir passiert, sondern ich nehme meine Verantwortung, oh, da ist der Knopf gedrückt, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dann der Person auch zu signalisieren, keinen Vorwurf zu machen, ne? Das ist dann natürlich die Arbeit mit mir selbst, aber im Gefühl von, ich hätte schon irgendwie gedacht, wo habe ich vielleicht mich nicht richtig ausgedrückt, also hast du eine andere Zielstellung gehabt als ich, haben wir uns irgendwie aneinander vorbeigeredet, also erstmal zu verstehen, habe ich vielleicht nicht richtig kommuniziert und dann aber auch schon zu sagen, weil ich hätte auch irgendwie gedacht, es wird das und das Ergebnis geliefert und jetzt stehe ich vor der Situation, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt alleine das irgendwie nochmal verändern und kannst du mir vielleicht jetzt auch noch irgendwie kurz unterstützen, wir machen es vielleicht kooperativer, hast du da einen Gedanken dazu? Also ich kann komplett neue Beziehungen mit der Person herstellen, eine komplett andere Intimität, ich kann meine eigene Verantwortung übernehmen, meine eigenen Fehler eingestehen. Also es hat eine ganz andere Grundlage zum Gespräch.
Genau, und ich meine, du hast das Wort Kooperation benutzt. Wenn wir in Intimität sind, dann bewerten wir uns selber nicht und wir bewerten die anderen nicht. Mhm. Das heißt, diese Wahrhaftigkeit, diese Verletzlichkeit, was du ansprichst, das ist genau diese gefährliche psychologische Ebene, wo wir einfach lernen, nicht hinzugehen. Von klein auf an lernen wir das auf der einen oder andere Art und Weise und wir entwickeln stattdessen Spiele. Und es kostet Mut, auszusteigen. Es kostet natürlich auch Bewusstsein. Ich muss wach sein, um zu erkennen, dass gerade ein Spiel läuft. Aber es kostet auch Mut. Und was ich finde, was auch einen hohen Wiedererkennungswert hat, wo ich relativ schnell ein Spiel erkennen kann, ist, wenn ich ein Gefühl bekomme von Wirkungslosigkeit. Mhm. Ich merke, irgendwie agiere ich hier, aber es hat keine Wirkung. Und wenn ich dann erkenne, immer wieder und mit dieser Person zu diesem Thema, dann lohnt sich das richtig hinzugucken.
Oh, das Spiel kenne ich auch. Ich würde es jetzt subsumieren als, ja, es ist so ein bisschen, ich will dir ja nur helfen, Spiel, aber so dieses Gefühl von, ich nehme mir viel Zeit, einer Person auf dem Entwicklungsweg zu helfen, so, es soll vorangehen und ich wirklich stundenlange Kommunikation und, oh ja, und Analysen und wirklich in die Tiefe gehen und das Problem von allen Seiten betrachten und also so, wie man es halt auch macht als Freund, jetzt im Sinne von Freundschaft, gar nicht unbedingt meine Frau gemeint, und dann irgendwann kommt das Gefühl, 2 Jahre später, wir reden immer noch über das gleiche Thema und es ist gefühlt gar nichts passiert und ich denke mir so, okay, danke fürs Gespräch. Was habe ich eigentlich die letzten 2 Jahre mit dir gemacht? Also da kommt dann wieder dieses sehr langes Spiel, bis dieser überraschende Moment kommt von, haben wir nicht vor 2 Jahren genau darüber schon mal gesprochen?
Naja, also diese keine Wirkung haben können, Wiederholbarkeit, hoher Erkennungswert, oft mit bestimmten Glaubenssätzen, also ich muss es alleine machen oder die anderen wollen sich nicht helfen lassen.
Das ist
oder egal, was ich mache, ich kann es nicht ändern. Also wir haben Sätze, die uns bestätigen in die es ist hoffnungslos und wir können keine Wirksamkeit haben. Ja, und
bei mir ist es, die wollen ja nichts ändern. Die wollen ja nichts.
Also die, das also ist immer die anderen, ne?
Das ist ja bei mir, die wollen ja nichts an ihrem Leben ändern. Sonst hätten sie es schon längst gemacht. Also das ist immer bei mir der
Grund. Und das ist so interessant, wenn man aussteigt. Also vielleicht sollen wir sprechen, wie kann ich aussteigen aus dem Spiel?
Wäre meine nächste Frage. Pam, wie können wir aus einem Spiel aussteigen?
Also auf jeden Fall erstmal erkennen, benennen, stopp. Wenn ich den Mut habe, mittendrin aufzuhören, zum Beispiel, wenn ich Ratschläge mache und ich kann einfach mich stoppen und merken, also es wäre egal, was ich sage, diese Person wird davon nichts umsetzen und die wollen es vielleicht auch nicht. Dann kann ich wach werden, ich stoppe das Spiel und ich kann ganz ehrlich fragen, ich habe das Gefühl, du hast schon von mir schon oft gehört, willst du, dass ich jetzt nochmal was sage? Und in dem Moment, wo ich es so offenlege, lade ich den anderen ein, auch aufzuhören mit dem Spiel. Aber vorgewarnt, wenn wir mit einem Spiel aufhören wollen, vor allem mit einem Gegenspieler, der sehr gerne mit uns spielt, wo wir lange geübt haben, zusammen zu spielen, dann kann es eskalieren. Also wenn ich an dem Punkt erlebe, willst du, dass ich nochmal, und dann gibt es so ein Eskalation, sag mal, wie blöd bist du denn jetzt? Und natürlich, sonst würde ich nicht fragen. Und wenn wir merken, dass es eskaliert, das ist ein gutes Zeichen. Ah, gut, ich habe ja ein Spiel ein bisschen unterbrochen. Das frustriert den da drüben. Und das gibt Eskalation.
Würdest du sagen, die Eskalation ist meistens so?
Also für mich ist Eskalation in sein Wert ist, dass ich erkennen kann, dass ich jetzt ein Spiel, zumindest habe ich was anderes gemacht. Ich höre ein bisschen damit auf. Also wenn Eskalation da ist, ist es ein gutes Zeichen, dass sich was verändert hat. Natürlich ist es wichtig, mit der Eskalation umzugehen und nicht gleich wieder ins Spiel einzusteigen.
Neues Spiel.
Ja,
jetzt. Das Eskalationsspiel.
Also dieser Stopp, der nächste ist, ich kann es zu Ende spielen, also ich kann mit die Eskalation mitnehmen, aber ich entscheide mich ganz klar, ich werde mich nicht schlecht fühlen. Und das hört sich so an. Als ich das hörte, als Aussteigen aus dem Spiel oder du spielst es zu Ende, aber du entscheidest dich, dich nicht schlecht zu fühlen. Ich habe gedacht, geht doch nicht. Aber es geht. Es ist erstaunlich. Man kann sich entscheiden, sich nicht schlecht zu fühlen. Würde ich allen empfehlen, das mal auszuprobieren. Also zu Ende spielen, nicht schlecht fühlen. Und mit dieser Eskalation umgehen, falls es kommt, falls es da ist. Und Wechsel auf diese psychologisch gefährlichere Ebene mit einer wahrhaftigen Aussage. Mir geht es gerade so, dass ich das Gefühl habe, das ist egal, was ich sage. Und ich merke, ich möchte das Thema mit dir nicht mehr besprechen. Also ich glaube, ich kann nichts dazu beitragen. Und ich glaube nicht, ich erlebe, dass du nicht so gerne umsetzt, was ich sage. Und ich würde mich, ich treffe mich gerne mit dir, ich unterhalte mich gerne mit dir, aber ich würde, das Thema würde ich sehr gerne von jetzt an einfach aussparen, wenn wir zusammen sind. Das ist natürlich, das lädt zum Eskalation ein. Vor allem, wenn es jemand ist, der dich immer dein Ohr immer leicht geliehen hat, um irgendwelche Lamentieren oder Opfer oder.
Als wäre das als zwei in deiner Rolle begegnet, Pam.
Oh, das ist mir begegnet.
Oh ja, das glaube ich auch.
Und ich habe das habe ich genau dieses auch ausprobiert. Und ich muss sagen, es war sehr gut, weil ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht. Es war eine langjährige Freundin, aber ich habe wirklich viel unternommen und auch andere Leute engagiert, um sie zu unterstützen, zu helfen in einer schwierigen Lebenssituation. Und sie hat jeweils immer genau das nicht gemacht, was die Fachleute gesagt haben. Und sie ist immer so ein bisschen tiefer irgendwo in diese Schwierigkeiten reingeraten. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, ich merke, dass ich habe alles getan, was ich kann. Ich habe auch andere Leute animiert, dich zu unterstützen. Aber was ich merke, ist, dass du nicht so gerne umsetzt oder das machst, was sie dir sagen. Und dann ist es okay, aber ich möchte dann nicht mehr mit dir darüber unterhalten. Und erstaunlicherweise war sie ganz angetan, dass ich das gesagt habe. Sie fand das gut und wir haben auch nie wieder über das Thema gesprochen.
Ah, ja.
Und das war sehr erleichternd für die Freundschaft. Dadurch konnte ich wieder gerne mit ihr Zeit verbringen, weil ich meine, das Thema hat alles dominiert. Und ich sollte immer mich nur mit diesem Thema auseinandersetzen. Es war ganz deutlich ein Thema, die sich nicht ändern würde.
Hm.
Also insofern.
Ja, interessant. Ja, gibt es noch was, wie wir aussteigen? Ich glaube, ein Punkt, den du hast genannt, Spiel aufdecken, aber also es gibt ja auch sicherlich Spiele, die man kennt, die auch alltäglich sind, vielleicht auch mit Partner oder Partnerin oder wie auch immer Familie. Und man kennt ja schon die Einladung vielleicht.
Oh ja,
und
garantiert.
Wie geht man damit um, Pam, wenn eine ganz klare Einladung wie hast du die Spülmaschine schon ausgeräumt? Zum Beispiel könnte eine Einladung zum Spiel sein.
Ja.
Wie geht man denn damit um?
Wie gehst du damit um, Philipp?
Ach, jetzt ist natürlich. Manchmal kriege ich es gar nicht mit, dass da die Einladung gerade gekommen ist und ich bin schon mitten im Spiel und dann ist es zu spät. Wenn ich es mitkriege, ich merke meistens mittlerweile einfach so, wie es ist, zu sagen. Also die Wahrheit zu sagen, nichts irgendwie schönreden, nicht zu rechtfertigen. Ja, aber ich hatte keine Zeit und keine Ahnung was. Und das waren andere Dinge, die wichtiger waren. Und also einfach nichts dazu bringen, um mich die Schlinge aus dem Kopf zu ziehen, sondern einfach zu sagen, nö, habe ich nicht.
Ja.
Und dann einfach dabei zu bleiben, also dieses Gefühl von so ein bisschen Spaß daran zu haben, so eine kleine Mauer aufzubauen von, nö, habe ich nicht. Ja, okay, und machst du es noch? Weiß ich nicht. Also so ein bisschen dieses Spiel ganz bewusst sogar noch als humorvolles Spiel zu spielen.
Also ich finde auch, Humor hilft enorm. Das kenne ich ja auch sehr, sehr gut. Also wenn ich so eine Art Verfolgerstimme in meine Richtung höre und das ist jemand, den ich gut kenne, dann kann ich sehr oft mit ein großes Lachen antworten und ich habe das Gefühl, du willst mir gleich sagen, dass ich es nicht gemacht habe oder dass ich es hätte machen müssen oder also ich habe das Gefühl, dann werde ich gleich hören, wie es für dich ist oder also ich versuche zu konfrontieren, ganz besonders, wenn Leute mir Fragen stellen. Da habe ich bemerkt, also Leute, die ich gut kenne jetzt, ich rede über engere Familienmitglieder, wenn in eine Frage kann sehr viel stecken. Also es kann Einladung zum Spiel sein, die Rolle. Also das ist faszinierend. Und da werde ich sehr achtsam, wenn Leute mir Fragen stellen.
Ich glaube, du hast mal das Beispiel genommen, wie viel Uhr ist es? Kann sogar eine versteckte Botschaft von Vorwurf sein.
Ja klar, bist du zu spät oder kommst du zu Potte oder wann gibt's was zu essen oder
wie viel Uhr ist es gerade?
Ja. Aber viele Fragen können so. Also eine merke ich so ist, warum hast du es so gemacht? Da pass mal auf. Also dann kannst du sicher sein, derjenige, der das so fragt, möchte mit dem nächsten Satz sozusagen ein bisschen Verfolger und ein bisschen dir Bescheid sagen.
Das ist mir auch
es
schon
Es ist keine echte Frage. Es ist keine natürliche so Neugierde.
Da habe ich tatsächlich manchmal die Antwort, ja, weil ich einfach zu dumm bin, um es anders zu machen.
Zum Beispiel.
Das ist manchmal meine Antwort.
Ja, oder lachend, damit du dich darüber ärgern kannst. Leg doch los.
Ja.
Also man kann mit Leuten, die man gut kennt, man kann schon spielerisch und mit Humor und so weiter, man kann diese Dinge entlarven. Aber
das ich habe auch öfter gesagt, damit du die Frage stellen kannst.
Ja,
das
zum Beispiel. Zum Beispiel.
Damit du die Frage stellen kannst.
Genau. Und irgendwo ist da ein kleines bisschen Intimität drin, aber eigentlich legen wir es offen. Aber wir sind trotzdem, ich habe dich gerne, ne? Wir haben unsere Beziehung und es stört nicht. Also es ist eigentlich ein Beziehungsangebot, das so zu ein bisschen offen zu legen. Also ins Spiel, wenn wir aufhören, dann ist unser Erwachsener, ich halt wieder wach, dann sind wir wieder da. Ne? Unsere ganze
Und nicht vergessen, oft so eine Antwort wie, damit du eine Frage stellen kannst, damit du diese Frage stellen kannst, könnte natürlich sofort Eskalation. Also es ist nicht so, dass ich damit das Spiel entgangen bin, sondern es könnte sein, dass es jetzt erst richtig losgeht. Also
ja, das ist interessant, ne? Also es kann, oder? Es kann manchmal tatsächlich zu ein gegenseitiges Lachen und
ja, kann beides. Ne,
ich hab dich lieb so, aber natürlich kann es auch zur Eskalation, je nachdem, wie wichtig und wie viel Druck da drüben ist, irgendwas loszuwerden. Ne?
Ja, was ich damit sagen will, warum wir es auch so ein bisschen entlarven und versuchen, humorvoll damit umzugehen, ist diese psychologische, also erstens, es ist normal, jeder Mensch spielt Spiele. Jeder Mensch hat zwei Augen und spielt Spiele. So ungefähr. Und auch hier wieder, wenn ich etwas anders mache, dann ist es normal, dass auch etwas anderes passiert, was psychologisch für mich unsicherer danach sein kann, als in dem Moment, wo ich gerade mal einen flapsigen Witz gemacht habe, der plötzlich völlig nach hinten losgeht. Also das kann natürlich auch sein.
Mhm.
Aber sich dieser Verantwortung, diese erstmal bewusst zu machen, es kann so passieren. Und so ist es aber auch. Und ich kann damit umgehen und mich darauf vorbereiten. So.
Ja, wenn man schon gelernt hat, damit umzugehen, ein bisschen Bauchenergie zur Verfügung hat, ein bisschen immer noch Humor zur Verfügung hat, vielleicht sogar ein bisschen Mitgefühl für jemanden, der gerade eskaliert, weil die sind vielleicht gerade nicht wach zum Spiel und wir spielen alle Spiele. Also ein bisschen Empathie, ein bisschen Mitgefühl, ein bisschen Verständnis, all das ist möglich. Das heißt, Spiele wiederholen sich, die haben einen hohen Wiedererkennungswert. Eigentlich von die Art Einladung, die Überraschungsmoment und am Ende dieses schlechtes Gefühl. Also alle, die kennen wir. Die kennen wir gut. Ich möchte nur noch erwähnen, es gibt einen Punkt früher, ich hatte ganz am Anfang gesagt, bei der Einladung haben wir manchmal so ein kleines bisschen Irritation. Die übergehen wir, weil wir spielen wollen.
Mhm.
Aber wenn wir lernen, mit Spielen aufzuhören, können wir diesen Moment der Irritation ganz vorne, ganz am Anfang mit der Einladung, können wir lernen, das ernst zu nehmen. Und das wäre zum Beispiel, kann ich dich besuchen? Kann ich rüberkommen? Kann ich mit dir ein Glas Wein trinken? Und vielleicht ist die kleinste Irritation, oh, ich wollte aber jetzt mein Buch zu Ende lesen. Oder ich wollte mit meiner Mutter telefonieren. Oder ich wollte ein Kleid nähen. Also ich hatte mir was vorgenommen für den Abend. Lass es aber und sag, oh ja, gerne. Aber wenn es tatsächlich eine Irritation ist, dann ist es sehr, sehr gut, genau da zu üben, und vielleicht mal dabei bleiben. Ich habe den Abend schon für mich geplant. Heute Abend habe ich keine Zeit. Wir brauchen uns nicht zu rechtfertigen. Aber wenn wir es noch nicht gewohnt sind, Spiele, die Einladung nicht anzunehmen, wenn wir es nicht gewohnt sind, die Einladung nicht anzunehmen, dann fangen wir an diesem Punkt der Irritation oft uns zu erklären, zu rechtfertigen. Wir reden viel zu viel, weil wir es noch nicht gewohnt sind, zu dieser Situation einfach zu sagen, oh, das tut mir leid, heute Abend habe ich keine Zeit. Es ist so einfach. Dann hat man die Einladung nicht angenommen. Aber, wie gesagt, das ist dann sozusagen der eigene Entwicklungspunkt an der Stelle. Und das kann man bei allen Spielen sagen. Wenn ich wirklich wach bin und hinschaue, dann kann ich meinen Entwicklungspunkt finden. Und das ist dann gut für mich, weil ich dann wirklich weiterkomme und Erwachsene, ich bleib wach und ich kann vielleicht anders mit der Einladung umgehen, dass es trotzdem für beide eventuell fruchtbar ist. Ne?
Okay.
Es bedeutet auch sehr oft, in meine Position, I'm okay, you're okay, zu kommen, was ja eine schwierige genug Aufgabe ist. Also raus aus der I'm okay oder ich bin nicht so okay, du bist viel besser als ich und wie ich in diese Augen höre, ich bin okay, du bist okay. Und so können wir miteinander reden.
Ja, das ist eine sehr, sehr grundlegende Haltung, die wir auch in der Coaching-Ausbildung auf jeden Fall immer versuchen, bewusst damit umzugehen. I'm okay, you're okay. Da steckt nämlich viel mehr drin, als man denkt.
Oh ja, das ist ein Lernfeld.
Ganz, ganz viel drin. Also sich da immer wieder. Ich glaube, wie oft man, egal welcher Enneagrammstil man ist, wie oft man verfällt in dieses, die anderen sind okayer oder ich bin okayer.
Ja.
Das ist, glaube ich, am Tag wahrscheinlich, Ich würde sagen, die Grundlage des Egos ist, es ist normal, ich bin okay oder die anderen sind okay. Ja. Das ist der Normalzustand.
Ja. Ja.
Das heißt, es ist schon jegliche Entwicklungsform zu sagen, ich bin okay und die anderen sind genauso okay. Also denke an Politik, denke an was auch immer, welches Streitgespräch man hat. Klimawandel stimmt, stimmt nicht. Ich bin auf jeden Fall, also wenn ich auf der Seite der Klimawandel-Menschen bin, dann bin ich auf jeden Fall okayer als die, die das Klima leugnen. Also ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das sind die Fakten. Und also jegliche Diskussion ist dafür, mir zu sagen, ich bin okayer als die anderen. Und da wieder auf, also da ist man dann richtig in der Entwicklungsarbeit. Da wieder auf ein I'm okay und deine Position ist auch okay, auch wenn sie vielleicht faktisch gar nicht. Also wie geht man damit um? Es ist schon schwierig.
Ja, und da haben wir genau den Punkt. Wenn ich in die Bewertung gehe, dann verliere ich ganz schnell Augenhöhe. Mhm. Wenn ich jetzt mit einem Spiel aufhören will, die Einladung nicht annehmen oder eben mittendrin aufhören, dann brauche ich diese Bereitschaft, erstmal meine eigene Arbeit zu machen, auf Augenhöhe zu kommen. I'm okay, you're okay. Ich brauche die Bereitschaft, den anderen dennoch Zuwendung zu geben. Mhm. Also ich muss nicht mit der Beziehung aufhören oder weggehen oder sozusagen die Kommunikationstür zumachen, wenn ich aus dem Spiel aussteigen will. Mhm. Und letzten Endes, das muss man vielleicht in der Übungsphase, aber wenn ich lerne, Spiele zu erkennen und rechtzeitig auszusteigen oder hinterher nochmal zu klären, oh, das war gerade nicht so gut, dann öffne ich den Raum, was die anderen eigentlich wollen. Es geht doch immer irgendwie um Zuwendung, um Beziehung. Und dann kann ich eine viel ehrlichere Zuwendung geben, wenn ich so ehrlich spreche, in die Wertschätzung, I'm okay, you're okay, bleibe. Dann kann ich wirkliche Intimität, also Zuwendung auf der Ebene von Intimität auch wirklich leben. Und insofern, das lohnt sich auch. Also es ist wichtig, dass wir nicht nur böse sein sollten über Spiele und dass eine andere mich einlädt oder so.
Ja, zumal jeder es macht. Also es wäre so wie zu sagen, ich bin böse darüber, wenn du atmest. Ich bin böse darüber, wenn du morgens aufwachst.
Ja, ja,
also
ja,
es
ja,
ist
ja
einfach so normal.
Ja, 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 ja.
Ja, ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Thema besprochen. Natürlich, jetzt denke ich schon wieder daran, wie wäre es bei den neuen Enneagramm-Stilen? Was sind so die typischen Spiele, die wir haben? Das ist natürlich genau der Punkt, wo ich jetzt überleite in, komm in unsere Coaching-Ausbildung.
Ja,
und
genau.
Da wirst du es nicht nur wissen, verstehen, sondern auch wirklich live erleben, damit arbeiten, zuhören, was die anderen dazu sagen, wie die Zentren, wie die Stile. Oh, ich finde es immer eine der spaßigsten, humorvollsten Situationen, wenn man anfängt, die Spiele in der Gruppe so aufzudecken und ach ja, genau, und ach, dann hat jeder eine Anekdote dazu und das finde ich immer sehr, sehr schön. Ja.
Ja, das ist sehr wertvoll. Es kann am Anfang ein bisschen dauern, bis man anfängt, dieses komische, komplizierte Theorie zu begreifen, aber wie schnell es eigentlich doch geht, wenn man miteinander redet und seine Storys austauscht.
Mich interessiert noch, und das ist, weil wir jetzt über Coaching-Ausbildung sprechen, warum ist es wichtig, ich meine, das ist ja ganz nett, dieses Spiele, und jeder macht es, und ich verstehe auch, dass es wichtig ist, vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere Zuhörer das, aber warum in der Coaching-Ausbildung? Also warum sollte ich über Spiele als Coach wissen?
Weil wir als Coaches wach sein wollen. Also unsere Art Coaching ist schon, die Menschen zu begleiten in ihrer eigenen Entwicklung. Und dafür muss ich wissen, welche Rollen spielen die anderen in ihr Leben und welche Einladungen schicken sie mir, in bestimmte Rollen zu gehen, weil das passiert natürlich in so einer Coaching-Beziehung, Situation.
Das heißt, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, das heißt, die Person, die ich coache, verleitet mich als Coach auch darin, ein Spiel vielleicht zu spielen.
Das kann sehr leicht passieren.
Ja, genau.
Und ich würde sagen, es passiert auf jeden Fall einige Male in einer Coaching-Situation. Und also in dem Coaching-Prozess, ne, wenn ich jemanden öfter sehe. Und ich kann jemanden nur gut coachen, wenn ich das Spiel erkenne und wirklich aussteige. Also ich gebe ein Beispiel. Ich hatte mal jemand, der, es war einfach bekannt, also er hatte schon Insolvenz angemeldet und es war einfach bekannt, dass er ein sehr schwieriges Verhältnis zu Geld hatte. Das heißt, eigentlich sehr viel verdienen, aber offensichtlich das nicht so hinbekommen, dass sehr viel übrig bleibt. Und ich wusste, dass er mit vielen Menschen ein Spiel spielt, ne? Also Leihgabe, hilf mir, unterstütz mir und so weiter. Und er kam und wollte Coaching und ich habe ihm in die erste Stunde sofort klar gemacht, dass ich über das Thema informiert bin und dass wir würden es nur machen können. Und damals hat man ja noch mit Bargeld bezahlt. Wir können es nur machen, wenn er jede Stunde vorher bezahlt, damit wir nicht in diese ich bin der Bittsteller, bezahlst du mich bitte, weil da hat er, das sind viel Macht drin, da hat er alle da eingeladen, einschließlich der Staat. Er hat allen geschafft, mit Bezirzen und mit Spielen und so weiter. Und das vorher, das hat die Beziehung so klar gemacht. Ich glaube, in dem Moment hat er mich respektiert. Sonst hätte er mit mir gespielt. Es war manipulativ. Hm. Er hätte mit mir gespielt. Und dadurch hatte er die Freiheit, dadurch, dass wir nicht in dieser Spielebene waren, hatte er die Freiheit hinzuschauen und sich wirklich zu reflektieren und wirklich ehrlich für sich und mit sich zu arbeiten. Das ist eine von den Beispielen, weil es hat mich was gekostet, das so zu machen.
Oh, das glaube ich.
Das kannst du vorstellen. Oh, ich, ja. Also das ist nicht meine Natur.
Nee.
Und natürlich kam der Test, wo er eines Tages das Geld nicht dabei hatte, weil er keine Zeit hatte oder was auch immer. Und dann zu sagen, du, das macht überhaupt nichts. Die Bank ist um die Ecke, geh doch mal eben. Das hat mich gekostet. Aber ich habe es gemacht, weil ich wusste, das ist erst der Test. Mhm. Aber wenn ich das nicht bestehe, dann hat er mich. Mhm. Es war wirklich ein Machtspiel, ein Manipulationsspiel. Und ich musste sehr aufpassen, dass ich nicht sozusagen in die Fänge lande, weil dann hätte ich ihn nicht mehr unterstützen können. Also insofern, das ist jetzt ein Spiel. Es gibt auch die Verführungsspiel.
Ja, aber warte, weil ich will ganz kurz dabei bleiben, weil jetzt ist genau dieser Punkt, wo man könnte, ich meine, diese Geschichte von diesem Mann, da könnte man so viel Urteile, Bewertungen, alle diese Sachen über diesen Menschen jetzt haben. Man könnte sagen, I'm definitely als Coach okayer, weil du bist der, der zahlen soll und du willst mich hier verarschen und so weiter und so fort. Also da wäre so viel, wo dieses I'm okay, you're okay komplett kippen kann. Und wie behält man bei sowas, ich sag mal, offensichtlich, du sagst manipulativ und so weiter, wie behältst du da dieses Gefühl von I'm okay, you're okay?
Also es war mit ihm tatsächlich für mich leicht, weil ich mochte ihn. Ich habe sein Dilemma gesehen und natürlich, wie so viele Menschen, er hatte eine Biografie, die es in sich hat. Hm. Und er hat wirklich, er war ehrgeizig, er war fleißig. Er hat wirklich versucht, sein Leben auf eine bestimmte Art, war er sehr erfolgreich, sehr viel Geld verdient. Nur, was dann passierte, wie gesagt, landete immer in diese Schuldengeschichte und Insolvenz. Das Spiel hat ihm disabled, ne? Das hat ihm unfähig gemacht. Und das, da hatte ich schon sehr großes Interesse, da ihm zu erreichen und eine echte Beziehung mit ihm zu haben. Also ich hatte viel Empathie für ihn. Es war nicht schwierig, ihm zu mögen und Augenhöhe und so weiter, weil er hat schon viel Kompetenz mitgebracht. Und ich habe natürlich Selbstsicherheit gewonnen, als ich merkte, dass meine Art, nicht in den Spiel einzusteigen, funktionierte. Mhm. Als ich merkte den Vorteil davon und dass er tatsächlich an sich, und er kam regelmäßig. Ich wusste, dass er schon einige Leute, ich sag mal, verbrannt hatte und er kam sehr regelmäßig und sehr zuverlässig und ich merkte, ja, er ist jetzt dran, er arbeitet jetzt mit sich.
Und ich glaube auch nicht identifizieren, das Thema Geld, was ja letztendlich nur ein Symptom, psychologisches, was auch immer, Sicherheit, also seine Art, wie er versucht, Kontrolle in seinem Leben zu behalten.
Ich würde auch sagen, Wert in sein Leben zu bekommen.
Wert in sein Leben zu bekommen.
Also das, ne, viel Geld bedeutet, dieses, ich habe viel Wert.
Ja, dieses Thema nicht mit dem Menschen zu identifizieren, also er als Mensch hat, ist aber komplett anders als dieser psychologische Schutzmechanismus in Form eines materiellen Themas. Also ich
absolut. Ich meine, ich finde Menschen immer interessant und er hat was sehr Authentisches gehabt und wirklich, also er war schon ein sehr kreativer, interessanter Mensch. Und zu sehen, wie man so fleißig und so erfolgreich sein kann und so viel Geld verdienen und dennoch, und nicht nur einmal, sondern mehrmals, in dieser Ecke zu landen, das hat mich ein bisschen fasziniert. Wie kriegt man das hin? Das ist ein hartes Spiel. Ne, Detto, das ist ein hartes Spiel.
Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich vielleicht manche stellen, oh, Geld und Manipulation, der muss doch bestimmt eine 3 gewesen sein, Pam.
Nein, war er nicht.
Dankeschön.
Nein, war er nicht. Nein. Werde ich auch jetzt gerade nicht outen.
Ja, ich will nur fragen, weil ich habe mir sofort gedacht, die Hälfte der Leute, die den Podcast hören, wird jetzt wahrscheinlich sehen, ach ja, Geld, Täuschung, das muss eine 3 gewesen
sein.
Nein,
und ich habe alle Enneagramm-Stile erlebt, irgendwo in irgendeiner Situation, die auch, also alle können sehr gut mit Geld umgehen und alle können auch Schwierigkeiten mit Geld haben. Ich habe alle erlebt. Also ich kann nicht sagen, dass das ein Thema ist, die... Ich würde vielleicht die 1 ist eine Ausnahme, habe ich noch nicht erlebt. Das kann sein. Die arbeiten ihre Themen auf andere Art und Weise.
Mhm, interessant.
Ja.
Wir werden, das ist übrigens, fällt mir gerade ein, auch ein Thema, das ich schon immer mal machen wollte im Podcast. Geld. Umgang mit Geld, Stile und Geld, Zentren und Geld. Glaubenssätze zu Geld. Man sagt ja immer, bei Geld spricht man nicht. Ich finde, man sollte genau deswegen darüber sprechen. Ja, schreibe ich mir mal auf.
Ja. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir genauso unterschiedlich rangehen. Es sind unterschiedliche Glaubenssysteme haben. Sicherlich sehr aus unserer eigenen Biografie. Und sicherlich, also man wird eine Grundlebensstrategie im Umgang mit Geld sicherlich erkennen, benennen können. Ne? Aber wie du sagst, das ist ein anderes Thema von einem anderen Podcast.
Und damit, glaube ich, haben wir wirklich ausführlich auch nochmal, ja, finde ganz viele Themen abgehandelt. Ich glaube, es passt für heute. Nochmal der Hinweis, Coaching-Ausbildung, wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen, Kritik grundsätzlich für den Podcast oder was auch immer, dann schickt eine E-Mail an podcast@enneagramgermany.de. Auf der Homepage gibt es unter enneagramgermany.de/CET, das ist die Abkürzung für Coaching Expert Training, also C wie Cäsar, E wie Expert und T wie Training. Coaching Expert Training, also enneagramgermany.de/CET. Da gibt es direkt die Landingpage dazu, wo man sich alle Informationen zur Coaching-Ausbildung anschauen kann. Wir machen die hier in Göttingen und es gibt 6 Bausteine, also 6 Termine über ein Jahr verteilt mit einer Zertifizierung am Ende. Und ja, wir wollen immer die Gruppen nicht ganz so groß machen. Ich vermute, das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Also wir sagen maximal 15, 16 Personen in der Gruppe für über ein Jahr verteilt. Und damit auch wirklich das Lernen intensiv bleibt und intim bleibt und sehr viel, ja, ich sag mal, Offenheit und ein toller Raum für Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit geschaffen wird. Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, es ist basierend auf Enneagramm natürlich, aber auch, also Enneagramm und 3 Intelligence, so die 3 Zentren, auch diese 3 Ebenen, vertiefende Ebenen, aber schon auch Transaktionsanalyse, also sehr viele grundpsychologische Modelle, Tools, um mit Menschen arbeiten zu können, um sich selber und die anderen einfach besser verstehen zu können und besser sehen zu können, wo sind die Entwicklungsfelder. Denn auch mit Enneagramm-Wissen brauchen wir trotzdem Tools, um mit diesen Entwicklungsfeldern zu arbeiten.
Vielen Dank, Pam. Wir sehen uns
danke,
wieder
Philipp.
In 2 Wochen.
Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.